Sei wie das Wasser. Anfang des Jahres 2020 enthüllte Patrick Schumacher, Partner des weltbekannten Architekturbüros Zaha Hadid Architects, die Pläne für einen außergewöhnlichen Gebäudekomplex. Da waren Bilder von Säulen, Hallen und Auditorien, Konferenzsälen und Restaurants, alles in den geschwungenen, energischen Linien, die für seine Architektur charakteristisch sind. Ein Mittelding zwischen Jugendstil und der Airbrush-Kunst von H.R. Geiger. Die Firma, für die Schumacher arbeitete, hatte sich mit Megaprojekten in aller Welt einen Namen gemacht, darunter ein Stadion und ein Flughafen in Peking, das BMW-Werk in Leipzig und ein Hotel in Dubai, das aussah wie ein Eisblock, der von innen heraus schmilzt. Zu den laufenden Projekten zählten das Shenzhen Science and Technology Museum, die an ein Raumschiff erinnernde Zentrale des Elektronikkonzerns OPPO in Shenzhen und das Finanzzentrum Shenzhen Bay Super Headquarter Space. In Chengdu entstand ein Komplex namens Unicorn Island, benannt nach jener Art von Unternehmen, die angelockt werden sollten. Startups mit einem Börsenwert von mehr als $1 Milliarde. Im Werbematerial für das Projekt, in dem auch die Anreize für Investoren aufgelistet wurden, hieß es, dieser Ort könne das nächste Silicon Valley werden. Zaha Hadid Architects war vor allem in Asien aktiv, insbesondere in kapitalistischen Ländern ohne Demokratie. Dort kämen die Dinge schneller voran, erklärte Schumacher. Er bezeichnete die Emirate als Forschungs- und Entwicklungslabor für das Büro. Dort probieren wir erstmals Dinge aus, die wir schon lange versuchen wollten, aber nicht angehen konnten. Auch Hongkong hielt er weiterhin für ein solches gesellschaftliches Experiment. Kurz zuvor hatte die Firma das Konzept für einen gewundenen Wolkenkratzer im Stadtzentrum von Hongkong vorgestellt, das als der teuerste Immobilienstandort der Welt angepriesen wurde. All diese Projekte hatten weltweit Schlagzeilen gemacht, aber das jüngste Vorhaben drückte am ehesten Schumachers politische Prinzipien aus. In jüngeren Jahren war er Sozialist gewesen, doch nach dem Schock der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 hatte er sich den Werken von Murray Rothbard und Ludwig von Mises zugewandt, die überzeugt waren, auf dem Fiat-Geld beruhende Wirtschaftssysteme würden unausweichlich scheitern. In Schumachers Augen bestand das Problem darin, dass die Staaten versuchten, Zusammenbrüche mit Rettungspaketen und einer lockeren Geldpolitik zu verhindern. Stattdessen müssten sie Krisen zulassen. Schumacher löste Empörung in seiner Szene aus, als er diese anarchokapitalistische Vision beim Weltarchitekturkongress vorstellte und erklärte, die Staaten sollten sich vom sozialen Wohnungsbau abwenden, alle Bauvorschriften beseitigen und sämtliche Straßen, Plätze, öffentlichen Orte und Parks privatisieren. Der Status quo sei zum Untergang verurteilt. Die Hoffnung liegt in dem, was wir danach zu bauen wagen. Die neue Stadt, die er vorschlug, würde die Chance eröffnen, das kollektive Imaginäre der hochentwickelten Gesellschaften auszustrahlen und eine Fackel zu werden, die den Weg zu einer lange überfälligen politischen Revolution beleuchtet. Die utopische Architektur hatte in seinen Augen zu oft versucht, sich gegen die Entwicklung des freien Marktes und des Kapitalismus zu stemmen. Er wollte, dass sie Teil dieser Entwicklung wurde. Es gab nur ein Problem mit Schumachers neuer Stadt. Sie existierte nicht. Sie bestand aus Bits und Pixeln und war nur über Computerschnittstellen zugänglich. Man konnte sie lediglich wie ein in Weiß gehüllter Android durchwandern. Die Menschen in dieser Stadt waren Simulationen und der Himmel war leer. Gleichzeitig war sie mehr als ein Videospiel. Wie in Balaji Srinivasans Vision war es eine Cloud-Stadt, deren Koordinaten einem realen Territorium entsprachen. Einem etwas mehr als 50 Quadratkilometer großen Stück morastigen Landes an einer Biegung der Donau an der Grenze zwischen Serbien und Kroatien. Dieses Areal, das nach dem Zerfall Jugoslawiens Anfang der 90er Jahre von keinem Land beansprucht worden war, wurde im Jahr 2015 von einem tschechischen Unternehmer symbolisch in Besitz genommen und auf den Namen Liberland getauft. Zusätzlich zu einer eigenen Flagge und Insignien wies Liberland sämtliche Merkmale eines Start-up-Landes auf. Wie in Singapur würde das gesamte Land dem Staat gehören. Das persönliche Wahlrecht würde durch ein System ersetzt werden, in dem die Zahl der Stimmen wie in einer gated Community vom Immobilienbesitz abhing. Einige Teile des Landes würden für das Gewerbe, andere für Freizeitaktivitäten reserviert werden, und in einer wilden Zone würde es gar keine Vorschriften geben. Kroatische Grenzschützer in Schnellbooten ließen gar nicht erst zu, dass die angehenden Liberländer ihr Land betraten, geschweige denn, dass ihnen erlaubt worden wäre, dort eine Hochtechnologie-Enklave zu errichten. Die Erfolgsaussichten des Projekts lagen nahe bei Null. Warum sollte ein Teilhaber eines der bestbezahlten Architekturbüros der Welt also derart viel Zeit und Mühe auf das Vorhaben verwenden, dieses sumpfige Terrain zu nutzen? Schumacher erklärte seine Beweggründe mit einem entwaffnenden Rückgriff auf Karl Marx. Dieser, erklärte er, habe gelehrt, dass die Politik Veränderungen in der Natur des Kapitalismus entspreche. In einer Welt, die auf Landwirtschaft beruht habe, sei der Feudalismus sinnvoll gewesen. Als eine Elite ein Erbrecht auf den Großteil des Landes gehabt habe und die Bauern den Boden lediglich bestellt hätten, habe es keinen Grund gegeben, sie an den Entscheidungen zu beteiligen. Im Zeitalter der Industrialisierung habe die neue Klasse der Bourgeoisie begonnen, die Ressourcen der Welt kreativ miteinander zu kombinieren und neue Technologien einzuführen, weshalb es vernünftig gewesen sei, eine neue politische Organisationsform, die Demokratie, zu errichten, um das Bürgertum an der Leitung des Staates zu beteiligen. Schließlich seien auch die Arbeiter mit dem Wahlrecht ausgestattet und an den Nationalstaat gebunden worden. Doch im 21. Jahrhundert änderte sich die Situation nach Einschätzung Schumachers erneut. Da die Produktion zunehmend automatisiert wurde und die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz eine Symbiose von Mensch und Maschine versprach, hatte die Demokratie in seinen Augen ihren Sinn verloren. Sie war eine veraltete Ideologie, ein Produkt eines früheren Moments in der Geschichte des Kapitalismus, eine einfältig buchstäbliche Deutung der Weltkarte, so als wäre alles in farbige Behälter eingeschlossen. Im 21. Jahrhundert waren Punkte auf der Karte sinnvoll, Punkte wie Liberland, aus dem Nichts entstandene Enklaven, die Ankerpunkte für virtuelle Unternehmen, Zufluchtsorte für die globale Elite oder neue Bastionen für Finanzdienstleistungen, Marketing, Design, Softwareentwicklung und andere Aktivitäten sein würden, für die man wenig mehr als eine Steckdose und eine gute Internetverbindung brauchte. Zur Revolution kommt es, wenn das politische System zu einem Hindernis für die Produktivkräfte wird, erklärte Schumacher. Und genau diesen Punkt haben wir erreicht. In der Zone sah er die geeignete politische Form für den Kapitalismus des 21. Jahrhunderts. Margaret Thatcher und Ronald Reagan hatten erste Fortschritte gemacht, indem sie Staatsbetriebe privatisiert, die Macht der Gewerkschaften gebrochen und die Spitzensteuersätze gesenkt hatten. Aber ihre Reformen waren nicht weit genug gegangen. Sie hatten sich an die Form des Nationalstaats geklammert. Jetzt musste das Tempo erhöht werden. Die Europäische Union musste aufgebrochen werden. Dasselbe galt für Spanien, Deutschland und Italien. Schumacher betrachtete die Aufspaltung als bereits laufendes Projekt. In den unausweichlich kommenden Krisen, erklärte er, werde ein Land wie Schottland zur Sezession schreiten und als sozialistisches Projekt scheitern, woraufhin rechte Libertäre auf den Plan treten würden. Die Leute, die dies vorausgesagt haben. Man musste nur mutig genug sein, sich auszumalen, was nach dem Zusammenbruch kommen sollte. Die Krise rüttelt uns wach, sagte er.